Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Rahmen der diesjährigen Jugendkonferenz für Weltmission. Gehen, weil Jesus Christus kommt. Sie haben sich für dieses Seminar entschieden. Asylbewerber bei uns willkommen. Bist du verantwortlich für die Fremden im Lande? Wer heute Morgen schon Zeit hatte, den Psalm für den Tag zu lesen, der konnte lesen, dass dieser Psalm etwas aussagt von den Heiden, die es in dieser Welt gibt, damals außerhalb des Volkes Israel. Und da heißt es, erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Und das finde ich großartig. Wir brauchen noch nicht mal zu den Heiden hingehen. Sie kamen in Scharen. Es sind viele Millionen hier in unserem Land. Und von daher sind wir sehr dankbar, dass wir heute dieses Seminar haben, um Einblick zu geben, wie das geschieht, was man tun kann, dass man mit Asylanten, mit in Anführungsstrichen Menschen aus dem Hintergrund, den sie haben, als Migranten oder mit Migrationshintergrund, wie wir sie erreichen können, was wir tun können. Und ich freue mich, dass uns dieses Seminar einfach hineinleiten möchte. Manche sind vielleicht unfreiwillig hier, manche freiwillig. Wenn andere Seminare belegt sind, dann geht man noch in eins. Ich hoffe, egal wo immer und was immer der Anlass war, dass Sie gekommen sind, dass Sie viel neue Impulse bekommen, auch von den Gästen, die dieses Seminar mitbegleiten. In diesem Seminar soll es darum gehen, dass wir einen Einblick bekommen, dass Weltmission hier vor der Haustüre beginnt. Und das ist so, jeder von uns hat in seinem Ort, an seinem Schul- oder Arbeitsplatz, Studienplatz Kontakt mit Menschen ausländischer Herkunft. Es muss in unseren Köpfen und Herzen beginnen, die Menschen mit den Augen der Liebe Gottes zu sehen. Wir müssen es lernen, mit dem Herzen zu lieben, wie Gott die Menschen liebt, und zu den Menschen zu gehen, wie Gott zu ihnen ging. Und von daher sind wir heute Mittag hier zusammen, dieses Seminar zu begleiten. An dieser kleinen Grafik sieht man, wie viele Menschen auch aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern hier in unser Land gekommen sind. Das soll nur etwas deutlich machen. Wir haben also 15 oder fast 16 Millionen Menschen aus verschiedenen Ländern, Sprachen und Kulturen mit Migrationshintergrund, so nennt man das heute, Migranten in Deutschland. Und da ist es etwas, wo wir immer wieder die Frage haben, wie können wir den Menschen begegnen? Wer so manches Mal in der Fußgängerzone einer Stadt ist, der fragt sich, treffe ich auch noch einen Deutschen? Und das ist eine Frage, die wir uns nicht eben zu stellen haben, dass da so viele da sind, sondern wir sollten uns die Frage stellen, Herr, wo hast du uns zu den Heiden gesandt? Was willst du da mit uns tun? Was hast du mit uns vor? Bevor wir ein gemeinsames Lied miteinander singen, wollte ich noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen wollen wir dir danken für diesen Tag, an dem wir sehr viele Impulse bekommen, dass du uns zu Menschen senden möchtest, hier in unserem Land und darüber hinaus bis an die Enden der Erde. Wir sollen den Heiden erzählen von deinen Wundertaten, von deiner Herrlichkeit. Wir danken dir dafür, dass du uns auch durch dieses Seminar ermutigst, dass wir es tun, dass wir es miteinander tun, weil du Herr bist. Wir geben dir die Ehre und preisen dich, dass du uns hier so zusammengeführt hast. Amen. Kein Deutscher hat mich angesprochen, hat mir vorher am Stand unserer Mission ein junger Mann gesagt, er ist selber Grieche, und er sagte, kein Deutscher hat mich angesprochen und hat mich auf den Glauben an Jesus Christus angefragt, sondern es war ein Grieche, der es getan hat. Und von daher ist heute Mittag die Frage, was können wir lernen, wie können wir es tun, dass wir andere ansprechen. Ich freue mich jetzt, dass wir miteinander das Lied singen, Jesus, Erlöser der Welt, Nummer 8 auf unserem Liedblatt. Benjamin und Micha werden uns begleiten und wir sind sehr dankbar, dass Sie die musikalische Umrahmung übernommen haben. Vielen Dank. Nummer 8, wir singen dieses Lied. Was für ein Mensch Jesus, was für ein Gott, der die Menschen liebt und der sie geschaffen hat, je nach ihrer Art, in ihrer Sprache, in ihrer Kultur. Und das ist etwas Wunderbares. Ich darf heute Mittag einige vorstellen, die uns bei diesem Seminar mitbegleiten. Und ich bitte einfach die, die ich jetzt aufzähle, einfach mal aufzustehen. Und zwar den Benjamin und den Micha, die beiden, die uns begleitet haben, musikalisch, die haben wir schon gesehen. Ich selber heiße Cornelius Nagy und bin Mitarbeiter, Missionsreferent bei Mission für Südosteuropa. Und dann wird uns ein Referat halten, und zwar, das ist Walter Reuter. Er ist bei dem Missionar der DMG und in der AFA Süd. Dazu wird er nachher noch etwas sagen, was das dann bedeutet. Und dann darf ich bitten, dass Martin Lux, er ist Mitarbeiter der Mission für Südosteuropa. Ich stelle Günter Korn vor. Er kommt aus Marolz-Weißbach und das ist bei Franken, bei Nürnberg. Jawohl, herzlichen Dank. Und jetzt habe ich jemand, herzlich willkommen. Jawohl, er kommt aus Sri Lanka. Schön, dass du da bist heute Mittag. Wir werden dich gleich hören. Und dann haben wir Annette Erler. Sie wird uns dann nachher auch etwas berichten. Es ist schon großartig, wie Menschen schon in der Weltmission waren und wieder zurückkommen, um in Deutschland Mission zu betreiben. Von daher ist das etwas, was gerade in der Umkehrung geschieht. Und dann ist Johannes Janssen auch von der DMG. Beide sind auch in der DMG. Johannes Janssen ist in Thailand Missionar. Auch er wird nachher uns etwas berichten. Und es ist erstaunlich. Vielleicht fragt ihr Ausländerarbeit hier in Deutschland und dann kommt ein Missionar von Thailand. Wie soll das jetzt gut gehen? Ihr werdet gespannt sein und wir werden es gemeinsam sehen. Vimal, kommst du mal zu mir. Ich freue mich, dass du heute Mittag hier bist. Das ist ein, der Vimal, der ist aus Sri Lanka und wohnt in
am Kaiserstuhl in Nähe von Freiburg.
Dort, wo die Sonne am meisten scheint in Deutschland, darum ist er auch so braun. Jawohl.
Gottes Gnade.
Dass du so braun bist.
Genau.
Das ist auch Gnade.
Gut, okay. Warmes Platz.
Genau. Also, das ist schön. Und du kommst aus Sri Lanka, aber du bist hier schon wie viele Jahre in Deutschland?
Ich bin schon 10 Jahre angemeldet als in Deutschland, aber ich habe 7 Jahre hier gewohnt.
Vorher
Zwischenzeit schon. Ich weg und kam und so.
Ah ja. Gut. Und was ist jetzt deine Aufgabe in Freiburg?
Meine Aufgabe ist einfach, die Asylanten und Asylbewerber und die Flüchtlinge zu erreichen. Wir gehen in ihr Heim, wo die Flüchtlinge sind, und wo wir bringen diese gute Nachricht von Jesus Christus. Das ist der einzige Weg, für die Menschen eine Hoffnung zu haben.
Darf ich mal fragen, warum bist du eigentlich nach Deutschland gekommen? Bist du nach Deutschland gekommen und hast gesagt, ich will hier die Ausländer erreichen?
Nein.
Was war es für ein Grund? Bitte schön.
Nein, das war der letzte Platz, dass ich kommen wollte. Aber Gott hat seinen Plan, meinen Plan verändert. Eigentlich kam ich nach England, um meine theologische Studien zu machen. Dort habe ich für ungefähr 10 Jahre gewohnt. Meine Frau ist Engländerin, dort habe ich kennengelernt. Und Gott in seiner Gnade uns nach Deutschland geleitet. Und wer kann das Nein sagen, wenn Gott leitet uns?
Das ist gut, dass du nicht Nein gesagt hast, dass du heute Mittag hier bist. Er wollte Englisch sprechen. Ich habe gesagt, er soll es mal auf Schwäbisch probieren, aber er macht es dann in Badisch dann weiter. Jetzt wäre für mich eine Frage, wo bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Wie war das? Du hast vom Theologiestudium begonnen, mit dem beginnt ja nicht das christliche Leben. Wie hat das bei dir angefangen?
Bitte schön. Ich bin in Sri Lanka geboren, in einer multireligiösen Familie, wo wir Katholik, meine Mutterseite und meine Vaterseite waren Hindus und habe ich auch Buddhisten Onkel und Tante und eine Tante ist muslimischer Mann verheiratet. Als ich 18 Jahre war, ihr wisst, in Sri Lanka gab Bürgerkrieg ungefähr vor 30 Jahren. Und 83 muss ich nach Indien, nein, 85 nach Indien als Flüchtlings geflüchtet, richtig? Ja, geflüchtet. Dort durch einen Pastor, der kam einfach, wie ich jetzt mache, und mit mir das Gottes Wort mitteilt. Dann, Gott hat meine Augen geöffnet, habe ich das Gnade gefunden.
Du hast jetzt gesagt, da ist ein Pastor gekommen. Wohin kam der? Wenn du als Flüchtling warst, dann wo hast du gelebt? Wie war das?
Dieser Pastor auch war ein Flüchtling und er kam aus meinem Ort in Sri Lanka. Und das war in, was meinen Sie, ein Flüchtlingsheim, wo wir ungefähr 3,5 Jahre gewohnt in Indien, in Südindien, Tamil Nadu, wenn jemand wüsste.
Haben wir jetzt etwas gut zugehört? Er hat da von Verwandtschaft geredet. Die machen ja alle Religionen schon mal durch, ja? Also von Buddhisten, von Hinduisten, von Muslimen. Und dann kam er durch das, dass sie flüchten mussten nach Indien. Dort wurde er besucht in einem Asylantenheim in Indien, kam zum Glauben an Jesus Christus und ist heute in Deutschland Missionar wiederum, um seine Landsleute und die Ausländer, die hier sind, mit dem Evangelium zu erreichen. Also ich finde das schon mal großartig. Herzlichen Dank, Vimal. Ich freue mich, dass du hier bist. Man kann dich nachher bestimmt noch vieles fragen. Welche Erfahrungen machst du in deiner Arbeit heute unter den Ausländern, die du erreichen möchtest? Sind sie offen für das Evangelium? Ist das ein langer Weg, bis man sie erreicht? Vielleicht kannst du uns da noch einen Satz sagen.
Es ist unterschiedlich. Manchmal sie sind offen. Manchmal, wenn sie hier neu sind, sie sind sehr offen. Sie wollen wissen, was wir glauben als Christen. Sie wissen, wollten wissen, dass, ob die Deutsche freundlich sind und so etwas. Aber wenn sie hier lange Zeit, zum Beispiel nach 6 Monaten, werden sie Schloss, ihre Herz werden zumachen. So, ich werde empfehlen euch, wenn sie sehr frisch hier sind, gehen sie dort und sagen sie, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und meistens sind offenen. Sie sind nette Leute. Sie wollen euch einfach ihr Haus einladen, Tee geben, Chai geben oder etwas geben. Sie sind sehr nette Leute. Es ist eine gute Möglichkeit für uns.
Ja, herzlichen Dank. Also wir brauchen keine Angst haben, wenn wir zu Ihnen kommen. Wolltest du uns einfach mitteilen, dass wir Mut haben, zu Ihnen zu gehen, weil Sie nette Leute sind. Beim Tee trinken kann man sagen. Und das finde ich so schön, so einfach, wie du das gesagt hast. Sag Ihnen einfach, Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Das kriegen wir ja auch schon fertig, auch als Schwaben. Ganz herzlichen Dank.
Das singen wir noch.
Oder? Jawohl, das wollte ich gerade sagen. Jetzt musst du uns deine Freunde vorstellen. Das ist jetzt kurzfristig eingeplant, war gestern noch nicht so, aber heute. Wir haben ja solche Leute unter uns, die sind spontan. Ihr bitte, ihr jungen Leute, ihr versteht mich vielleicht jetzt nicht, ich weiß es aber doch.
Natürlich. Sie verstehen besser als ich.
Die also gut, also. Gut, okay, dann kommt einfach mal nach vorne. Bitteschön.
Wer singen will, einfach kommt. Die sind von ich bin ein Pastor, also auch tätig in Frankfurt, in Preungersheim. Es gibt eine tamilische Gemeinde. Die meisten, alle kommen aus unserer Gemeinde. Die alle kamen, meisten kamen zum Glauben in Deutschland. Und ihre Eltern waren früher hier gekommen und danach die Kinder kamen langsam zu Glauben. Meistens sind hier geboren, die können besser Deutsch als ich. Die lachen, wenn ich Deutsch rede. Aber gut, und wir haben einfach, wollten wir ein Lied für euch singen auf Tamil. Das ist einfach dieser Vers von der Bibel. Junge Löwen werden hungern, aber die auf den Herrn vertrauen, werden satt. Das ist die Thema, so wir wollen einfach ein kleines Lied für euch singen. Hallo, komm. Singakuttigal pattini kidakkum, aandavarai theduvorku kuraivillaye. சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும் ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு குறைவில்லையே 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 ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு குறைவில்லையே 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 ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு குறைவில்லையே சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும் ஆண்டவரை தேடுவோர்க்கு குறைவில்லையே துன்மையுள்ள இடங்களிலே என்னை மேய்க்கின்றார் புல்லுள்ள
mir Kinder, dann irrendei Kurtichendre, Dagam Tirkinder, dann irrendei Kurtichendre, Dagam Tirkinder. Singa kuttigal pattini kidakkum aandavare theduvorku kuraivillaye 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 aandavare theduvorku kuraivillaye kuraivillaye.
Es ist einfach etwas Herrliches, wenn man das so miterleben darf. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt jemand aus Sri Lanka in unsere deutsche Gemeinde kommt und wir singen im Dreivierteltakt, ist auch komisch, oder? So denken die ja auch. Und von daher ist es so schön, wenn man das erlebt, wie Gott einfach Menschen begabt, wie Menschen in seiner Sprache, in ihrer Sprache das Evangelium weitergeben. Wir wünschen euch Gottes Segen. Wie mal auch dir zu deinem Dienst. Und das ist immer wieder auch eine Anregung zu beten. Darum sollten wir das auch aufgreifen und tun. Ich darf jetzt Martin Lux bitten. Martin, du bist zum größten Teil unterwegs. Du bist zum größten Teil unterwegs auf Straßen und Marktplätzen, Fußgängerzonen, Asylantenheimen. Darf ich mal fragen, ganz kurz, bevor du was berichtest, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, mein Herz, manches Mal sagen Missionare solche Schlagsätze, mein Herz schlägt für Ausländer. Ja, kannst du uns den Herzschlag sagen, wie es zu dem kam?
Naja, das mit den Ausländern, das sind ja auch nur Menschen. Und kurz nachdem ich mich mit 16, 17 Jahren entschieden hatte, Jesus zu folgen, werde ich nie vergessen, aber jeder, der das einmal erlebt hat, weiß das. Jeder hat seine eigene Geschichte da. Dachte ich, komisch. In meiner ganzen Familie ist einer, der glaubt, das bin ich und die anderen. In meiner ganzen Schule sind vielleicht, vielleicht 10 und vielleicht auch 20 Leute, die Jesus persönlich kennen und die anderen. Und da war es mir von Anfang an unheimlich wichtig, Menschen das Evangelium zu sagen, egal ob sie nun Ausländer oder Deutsche sind, sie sind Menschen, sie brauchen Jesus. Und habe mich sehr mit Mission auseinandergesetzt und war auch auf ähnlichen Treffen wie hier und habe Missionswerke angeschrieben, dass sie mir ihre Blättchen schicken, dass ich beten kann und natürlich gebeten, Herr, wenn du willst, gebrauch mich irgendwo in der Mission. Und Gott hat peu à peu geführt und ich dachte immer, Pioniermission ist ganz wichtig, weil warum soll jemand ein zweites Mal das Evangelium bekommen, wenn er das erste Mal noch nicht gehört hat? Und dann über ganz viele Wege hat mich Gott geführt in die Ausländerarbeit, wo wir jetzt speziell jetzt mit 150 Sprachen unterwegs sind in Deutschlands Straßen, um gerade diesen Menschen das Evangelium anzubieten in ihrer Sprache. Weiß ich nicht, aber ich sag mal, am Anfang war eigentlich Liebe zu den Menschen und dann hat Gott noch ein bisschen spezialisiert.
Ja, wie das jetzt so aussieht in diesem speziellen Fall bei dir, das wirst du uns jetzt dann weiter erzählen, wie du diesen Dienst tust. Du machst das mit deiner Frau zusammen, die heute nicht hier sein kann. Grüße sie herzlich, sie ist krank zu Hause. Aber ich finde das schön, dass ihr unterwegs seid, das Evangelium in ca. 100 Sprachen oder 150 Sprachen an die Menschen, die hier in Deutschland leben, weiterzugeben. Bitte schön.
Ich bin Mitarbeiter der Mission für Südosteuropa und ein kleiner Zweig unserer Arbeit ist, das nennen wir Literaturbus. Viele Leute denken, das ist vielleicht so ein T-Mobil, da steht dann in irgendeinem belebten Platz in der Fußgängerzone, nö, weit gefehlt. Das Auto seht ihr hier, das ist im Prinzip nichts anderes als ein normaler Lieferwagen. Und in dem Wagen haben wir einen kompletten Marktstand drin, wenn wir Büchertische machen, da sehen wir zum Schluss vielleicht noch ein Bild. Ansonsten fahren wir auch mit diesem Auto zu Asylbewerberheimen. Und die sehen sehr, sehr unterschiedlich aus. Mich würde mal persönlich interessieren, wer von Ihnen, von euch, war schon einmal, wenigstens einmal im Leben in einem Asylheim drin. Wow. Okay, herzlichen Dank. Wahnsinnig ermutigend. Ist immer schön, wenn man merkt, dass man nicht der Einzige ist. Die sehen also ganz verschieden aus. Manchmal denke ich, wenn ich durch Städten fahre und ein Haus mit vielen Salatschüsseln an der Wand hängen da, Satellitenschüsseln hängen da, da müssten Ausländer sein. Und oftmals ist es wirklich ein guter Tipp, mal zu gucken. Die gucken dann Arabisch, Chinesisch, weiß nicht was. Ich finde es einfach schön. Es gibt, ja genau, richtig. Asylbewerber, sage ich jetzt gleich noch was zu den Heimen, die wir besuchen. Und das ist unser Büchertisch. Also sieht aus wie ein Marktstand auf dem Obst- und Gemüsemarkt. Das kennt wahrscheinlich jeder. Nur statt Gürtel, Schnallen, Auberginen und Zucchini haben wir eben Neue Testamente, Hefte wie Brief für dich, Fragen von Werner Gitt, ein Buch oder CDs in 100, 150 Sprachen. Das ist so ungefähr das, was meine Frau und ich das ganze Jahr über machen. Mit mittels von Literatur und Medien Menschen auf Jesus ansprechen. Was mache ich jetzt hier mit? Da. Jetzt wollte ich noch ein bisschen was erzählen zu Asylbewerberheimen. Also ich weiß nicht, es waren bestimmt jetzt 20 oder 30 Leute, die jetzt hier die Hand gehoben haben und die also ungefähr wissen, wie das so aussieht in so einem Heim. Lange Gänge, viele Türen, oftmals Hotel International. Da hat man dann in 2, 3 Stockwerken locker 20 bis 30 Nationalitäten. Und pro Stockwerk gibt es dann unter Umständen eine Küche. Und jeder kocht anders und jeder hat andere Gerüche. Und ich sag mal, manchmal stelle ich mir das so vor, wie bei OM auf dem Schiff Logos, Doulos oder was. Viele Nationalitäten, alles auf engem Platz und jeder muss den anderen auch in seiner Kultur erstmal schätzen lernen und dann auch irgendwann auch mal aushalten. Also ich sag mal, Urlaub würde ich woanders verbringen. Es ist eine ganz schwierige Situation und ich bin froh über jeden Asylbewerber, der eine Wohnung kriegt, der sein eigenes Reich hat. Es gibt mittlerweile auch modernere Asylbewerberheime, die vortrefflich sind zu dem, was sonst so geboten wird, wo die Leute wirklich eigene Wohneinheiten haben, wo die Gänge auch sauber und gepflegt sind und wo ein ganz angenehmes Klima herrscht. Und wenn man dann mit Heimleitungen spricht, und in meiner Arbeit muss ich das tun, vorher, bevor wir in ein Haus fahren, fragen wir, ob wir das dürfen, weil so ein großes Auto und ein Hausrecht ist nun mal meistens bei den anderen, nicht bei uns. Und wenn wir dann diese Leute kennenlernen, die Heimleitung ausmachen, dann merken wir sehr, sehr oft, wenn das eine menschenfreundliche, muss nicht mal christlich sein, wenn das eine menschenfreundliche Heimleitung ist, die ihren Beruf nicht als Job sehen, sondern dafür da sind, um anderen weiterzuhelfen, die aus einer Notsituation zu uns nach Deutschland gekommen sind. Das überträgt sich auf die Leute. Und das ist eine Sache, die kann ich nicht beeinflussen als jemand, der von außen kommt. Ich kann mich nur freuen, dass es so Heime gibt. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch mal so ein Heim gemerkt, wo man, Mensch, hier kann man einigermaßen leben. Nun, wir fahren immer wieder auch zur Kalenderzeit in die Heime, weil die haben den Vorteil, man kann jedes Jahr neu kommen, weil es gibt ja immer jedes Jahr einen neuen Kalender. Briefe, die kann ich jemand nur ein einziges Mal geben und dann hat er es schon. Und wir waren in einem Asylheim in Thüringen gewesen und sind da hingekommen. Und ich dachte, na, ob wir da rein dürfen oder nicht. Manchmal mögen uns die Leute nicht so oder können uns nicht einschätzen. Und gut, ich gehe dann hin und stelle mich vor, wir haben christliche Literatur für die Bewohner hier. Dürften wir die denen anbieten? Und dann guckte mich die Frau an und sagte, die Heimleitung, bringen Sie nicht immer Kalender? Sag ich, ja, genau, wir bringen Kalender. Wir schicken sie auch manchmal zu Ihnen, aber heute sind wir jetzt da und wir würden die den, ja, Kalender ist okay, können Sie machen, gehen Sie durch. Dachte ich, puh, schön, klasse. Gut, wir sind reingegangen, haben die Leute gesagt, draußen, ein Auto kann man natürlich nicht reinfinden, ist klar. Draußen kommt man raus, da ist ein Auto und in dem Auto gibt es christliche Literatur, kostenlos Kalender, Neue Testamente, CDs, in eurer Sprache. Und ganz viele ließen sich dann einladen, es war relativ kalt, war auch so im Januar rum. Naja, und dann kommt ein türkisch sprechender junger Mann auch mit vielen anderen. Und als er an der Reihe war, hat es dann Sachen bekommen und ging nicht weg. Normalerweise bei der Kälte kann man ja auch verstehen, also man geht dann weg. Und er konnte nicht so gut Deutsch. Ich kann ein bisschen Türkisch, der konnte perfekt Türkisch. Schon mal gut. Und ich hatte den Eindruck, ein anderer Kamerad, der auch Türkisch konnte, sagte, der will Christ werden. Dann läuten ja bei mir sämtliche Glocken. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal erlebt, dass jemand zu euch gekommen ist und da sagt, ich will Christ werden? Ich bitte jetzt nicht die Handprobe. Also ich denke, na, wegen Taufe kann er vielleicht hier bleiben. So aus manchen Ländern gibt's das ganz gerne. Also er blieb und blieb und blieb. Und als sich so der Pulk verlaufen hatte, sprach ich ein bisschen. So, ich kann so 10 Minuten Türkisch und dann 12 Minuten schon nicht mehr. Und er fragte dann so schwierige Fragen, die theologischer Art waren. Und auf mein Straßentürkisch reicht da natürlich nicht für. Da dachte ich, weißt du was, ich habe einen Freund, ich habe ein Handy, ruf den an. Das ist ein Kollege von mir, der arbeitet bei uns in Siegen, ist Türke. Und ich habe gesagt, du, Hayrettin, komm, telefonier mal mit dem jungen Mann, der hat hier ziemlich viele Fragen und ich kann ihm nur einen Bruchteil davon beantworten. Und die sprachen dann 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, ich weiß es nicht, es war ziemlich lange. Und er fragte und fragte und hinterher gab mich mein Kollege, habe ich mit dem nochmal gesprochen, und er sagte, sag mal, der wird Christ werden, was ist denn mit dem? Er sagte, du, ich habe dir ein paar Fragen gestellt und die Fragen, die er mir gefällt, der möchte Christ werden. Ich habe es gar nicht glauben können, aber toll. Und da hat er gesagt, ich habe den eingeladen auf eine türkische Freizeit. Sag ich, toll, schön, keine Ahnung, wie das bezahlt, ist ja immer egal. Und ich schickte ihm eine Einleitung und ich habe ihm gesagt, der soll Urlaub beantragen, weil das ist nicht gerade in seinem 30 Kilometer Umkreis, wo er sich frei bewegen darf. Naja, okay. Er macht das. Ich hole den dann ab zur Freizeit irgendwann später und dann schleppt er noch einen anderen mit, einen Freund, auch da bei ihm auf dem Flur, der auch Interesse hatte am christlichen Glauben. Die kommen auf die Freizeit. Am zweiten Abend kam dann dieser eine Freund, Halil heißt er, kam der zum Hayrettin und sagte, Hayrettin, ich will dir was schenken. Und er sagte, was willst du mir schenken? Wir wollen dich beschenken, bis zu dem, was du hier hörst. Er sagt, nee, ich will dir was schenken. Und zog dann überall aus den Taschen Amulette, also für gegen Durchschuss, gegen Krankheit, gegen Arbeitslosigkeit, gegen was weiß ich. Der Mann war voll mit Hängern und Taschen und ist verrückt. Er sagt, ich möchte dir das schenken. Kannst du das kaputt machen? Ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Und er sagte Hayrettin, nee, das sind deine Sachen und es liegt an dir, die kaputt zu machen. Dachte ich, oh Hayrettin, hat er mir jetzt hinterher erzählt, ich war nicht dabei. Sag ich, Hayrettin, ob das jetzt so gut war. Und dann, Gott sei Dank, hatten die Kinder draußen Stockbrot gemacht. Und am nächsten Tag geht er zu Hayrettin und sagt, Hayrettin, ich habe die Sachen ins Stockbrotfeuer, also alles verbrannt, alles weg. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Der entscheidet sich. Und sein Freund, der mit war, hat sich auch noch bekehrt. Und gehen zurück als fröhliche Gotteskinder. Womit fing das Ganze eigentlich an? Es fing damit an, dass wir zum Asylheim gegangen sind und gefragt haben, dürfen wir den Leuten Kalender schenken? Das sind so Begegnungen, die sind besonders, die sind auch nicht alltäglich, aber die passieren. Ich weiß von einem Mann aus dem Iran, dem gaben wir einfach ein Buch in so einer Verteilaktion, ein Buch in Persisch. Und ein Kollege von uns besuchte den vielleicht ein Vierteljahr später oder 2 Monate später. Und der Mann, der Perser, sagte, ich bin Christ geworden. Und mein Freund Stutze sagte, wie sind Sie Christ geworden? Ich sagte, ich habe das Buch gelesen, ich möchte Jesus folgen. Und habe gebetet zu ihm. Es gibt ganz viele solcher Beispiele, wo wir merken, Gottes Wort stößt was an. Ob ich derjenige bin, der ich jetzt auch jemand zu Jesus führen darf, oder ob das irgendjemand macht, weiß ich nicht. Wir hatten einen Mann getroffen, der hatte eine Bibel in seiner Sprache und hatte den Koran. Und ich frage, wo hast du die Bibel her? War, glaube ich, auch eine türkische. War ein älterer Mann im Asylheim. Und der sagte, ja, da war auf der Straße irgendeine Frau und die hat gefragt, was sprechen Sie? Und naja, ich habe türkisch halt gesagt. War ein Kurde. Und er sagte, ich habe eine Bibel für Sie. Und dann packte die ältere Frau in die Tasche und drückte dem die Bibel in die Hand. So hat er eine Bibel gekriegt. Keine Ahnung, wer das war. Und dann hatte der die Bibel und Koran. Und dann hat er gesagt, jetzt habe ich es ausprobiert. Ich bin ja Muslim, ne? Ich habe die Bibel gelesen, habe die Koran aufgeschlagen. Dann wird er in der Bibel gelesen, dann wird er im Koran aufgeschlagen. Und er sagte in seinem schlechten Deutsch, ich habe gemerkt, wenn ich die Bibel aufschlage, wird mein Herz ruhig. Wenn ich den Koran aufschlage, wird mein Herz unruhig. Ich lese wieder in der Bibel, kommt wieder Ruhe und Frieden. Ich lese den Koran, ich werde wieder unruhig. Das hat er gemerkt. Das hat keiner von uns gemacht. Das hat das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist gemacht. Und was können wir? Wir können es einfach nur anbieten und sagen, darf ich dir was schenken über Jesus? Okay, es geht weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.
Herzlichen Dank. Ich hätte noch ein paar Fragen an ihn gehabt, aber wir wollen weitermachen. Walter Reuter wird uns jetzt etwas weitergeben. Einfach mal ein paar Impulse, ein Kurzreferat, dass wir einfach mal mit hineingenommen sind. Was bedeutet das, Ausländern begegnen? Wie sieht Gott sie? Und dann der Anspruch, der auch an uns gegeben ist, was haben wir zu tun?
Ja, mein Name ist Walter Reuter. Wir sind Deutsche mit DMG der Deutschen Missionsgemeinschaft. Wir waren früher in der arabischen Welt und sehen heute unsere Aufgabe im südwestlichen Baden-Württemberg unter Asylanten, unter Ausländern schlechthin Dienst zu tun. Ach so, Entschuldigung. So kommen sie an, die Leute, die bei uns eben Asyl suchen. In solchen Häusern sind sie untergebracht. Wir haben schon einiges gehört, gesehen. Familien, Einzelne. Hinter jedem steckt dir ein großes Schicksal. Und da wirst du unweigerlich mit hineingenommen in das, was sie bewegt hat, ihr Land zu verlassen, warum sie hier sind. Ja, so sieht's aus, so riecht's und so, das... Es ist sehr interessant, die ganzen Kulturen, die ganzen Hintergründe eben. Zum Beispiel dieser Bruder, es ist wirklich ein Bruder in Christus. Ich konnte ihn über 8 Jahre begleiten. Er war getrennt von der Familie und hat so praktisch 8 Jahre in diesem Heim, in diesem Haus, in diesem Zelle gelebt. Und eben auch in Verbindung mit dem Literaturbus sind wir unterwegs in Asylheimen, dass wir einfach die Türen öffnen und so gibt uns das die Möglichkeit, Menschen so zum ersten Mal erreichen, ein bisschen Streuaktion und dann so machen wir die Nacharbeit. Eben es geht, wie können wir diese Menschen, die bei uns gelandet, gestrandet sind, wie können wir sie sehen? Ja, lasst uns das unter dem Aspekt mit den neuen Augen sehen. Wie können wir Menschen aus kulturell ganz unterschiedlichen, religiösen, noch verschiedenen Gründen, Hintergründen erreichen mit der frohen Botschaft? Ja, sieh den Augen, den Fremdling mit den Augen Gottes. Wir haben vom Wort Gottes her, vom Alten Testament schon viel Zusage, viel Anspruch, viel Verheißung, viel Anforderung. Eben den Fremdling mit den Augen Gottes sehen. Sie jeden Menschen zuerst als ein Mensch von Gott geliebt. Das ist der Schlüssel ihr Leben. Ob das ein Deutscher ist oder ein Ausländer, spielt letztlich keine Rolle. Dass wir diese Sichtweise tragen, vom Wort Gottes her geleitet, getragen, schaut, das verleiht ihm letztlich die Würde, ihn als Geschöpf Gottes anzunehmen, so wie er ist, brutto. Lerne etwas von seinem Hintergrund verstehen. Sicher, wir kommen auch, wir haben Menschen eben, die nicht Deutsche oder Schwaben oder Europäer sogar sind, sondern jeder bringt so seinen Rucksack mit an verschiedener Kultur, Lebens- und Denkweise, vielfach auch geprägt von dem religiösen Hintergrund. Es sind Menschen, die familienbezogen wohnen, leben, hier sind sie einsam, isoliert, keine Freunde, das ist für sie wahnsinnig schwierig oft. Und wie schätzen Sie eine Freundschaft, einen Besuch, einen Kontakt mit jemand, der bei uns wohnt? Sie haben andere Wertmaßstäbe von der Zeit her. Der Wimal hat gerade ein Beispiel gegeben. Ja. Das soll nicht negativ sein, sondern Sie sind so gewachsen, aufgezogen und so sind Sie. Wir sind wieder anders geprägt. Das, was bei uns vielleicht hoch ansteht, ist bei anderen ja vielleicht belanglos oder eben umgekehrt. einander Schuld empfinden, ihr Gewissen reagiert anders, weil sie von einer sogenannten Schamkultur her kommen. Sie ticken anders, das macht uns ein bisschen auch Probleme, auch was Schuldverständnis anbetrifft, Sünde und so weiter, das Erkennen, Ehrgefühl, Schuldbewusstsein, all das schließt das mit ein. Eben davon ist auch ihre Ethik, ihre Moral bestimmt. Und viele, ob das Menschen aus dem christlichen Hintergrund her sind oder muslimischen, sie sind, wenn sie hier nach Deutschland kommen, muss ich sagen, weitgehend von unserem christlichen Abendland enttäuscht. Wenn einfach keine Wertmaßstäbe mehr da sind, weil sie das sehen in den Medien und so weiter, präsentiert bekommen, Religion kann man durch den Schmutz ziehen, es wird niemand belangt. Oder Gott spielt im Alltagsleben kaum eine Rolle. Das sind oft solche Hindernisse, dass wir ihnen mit der Botschaft ja nahe kommen können. Sie sind nicht verstockt, sondern erleben einfach keine Aufnahme, kein christliches Zeugnis, wie sie es erwartet haben von einem christlichen Land. Und ich meine immer, sie sind auch eine geistliche Zeitansage an unsere, ja, auch als Christen. Ein Perser am Büchertisch sagte mal, wer lebt schon in Deutschland noch nach eben christlichen Maßstäben? Er hat die deutsche Kultur gut beobachtet. Und ich bin dankbar, wenn sie sind viel sensibler, sehen tiefer, denke ich, als wir oft, was unsere eigenen Landsleute anbetrifft. Ich denke, es ist wichtig, dass wir keine Angst vor ihnen haben. Klar, das andere Aussehen, was hinter dem Kopftuch und so weiter steckt, das bringt doch ja irgendwo ein bisschen ein Unwohlsein vielleicht mit sich. Gegenseitige Vorurteile sind auf beiden Seiten ein Klischee-Denken. So und so denkt der andere, so und so denke ich, so sollte der andere denken. Oft ist es eben dann nicht so. Ich denke eben, die Abhilfe dazu, setz dich mal auseinander ein bisschen mit dem Hintergrund, wo sie herkommen, mit der Kultur, mit ihrer Denkweise. Warum sind sie eben so geprägt? Schaut, und wie kannst du das? Durch Beziehung, durch Kontakte. Dass du mit ihnen Gemeinschaft hast, sie besuchst oder gegenseitig aufsuchst, von ihnen dies und jenes erfragst. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir unsere Überlegenheit ihnen nicht bezeugen oder gar über sie lustig machen, weil sie eben ja ein bisschen anders sind als wir. Sondern ich denke, der Schlüssel liegt hier bei B, mache dir bewusst, was mir durch Jesus geschenkt ist. Und das macht mich barmherzig und demütig, auch Menschen ganz anderer Hautfarbe, Rasse, Klasse und so weiter zu begegnen, dass ich sie eben mit den Augen Jesu sehen darf. Und ich denke, von dieser Perspektive aus kann ich letztlich dem Fremdling auch begegnen in seiner Andersartigkeit. Schaut, ein Kollege, der schon auch Jahrzehnte in diesem Dienst drin, der sagte, die Sprache der Liebe versteht jeder. Die Sprache der Liebe versteht jeder. Da brauche ich keine 15 Sprachen können, wenn ich in ein Asylheim will. Auch ein breites Schwäbisch versteht man, wenn es vom richtigen Herz herkommt. Wir haben viele ehrenamtliche Geschwister, Rentner, die können nichts anderes als Deutsch. Aber sie haben Zugang zu diesen Leuten, wenn sie merken, sie sind angenommen, sie sind wirklich getragen und sie wollen auch da eben das Evangelium mit ihnen teilen. Sie wollen sie nicht weder ausnutzen, weder an den Rand stellen. Natürlich, wir haben den Schritt zu tun, gehe auf sie zu. Viele leiden ja unter dieser Anonymität unserer Gesellschaft, vermissen zwischenmenschliche Wärme, auch leider in Gemeinden oft. Und schaut, eine Herzlichkeit, ein freundliches Grüßen kann schon so ein Türöffner sein. Das magen vielleicht belanglose Dinge sein. Ich habe festgestellt, dass Orientalen auch sehr sensibel sind, eben was wir denken, was wir und was unsere Motivation ist, ob wir ein glaubhaftes Zeugnis auch rüberbringen. Eben auch diese Gastfreundschaft, das ist ja der Glanz in der orientalischen Welt. Und auch das dürfen wir bezeugen oder lernen, für sie ein offenes Haus, ein Ohr zu haben. Und das fördert die Beziehung, das fördert den Kontakt zueinander, die Wertschätzung. Man lernt sich kennen. Sicher, wenn ich jemand einlade, eben aus einem muslimischen Hintergrund, dann muss ich eben als, zum Beispiel als Hausfrau dann wissen, was soll ich auftischen oder was soll ich nicht, dass wir eben keinen Alkohol oder Schweinefleisch jetzt zum Beispiel dann ihnen servieren, sondern sagen können, das ist so, dass es du auch essen kannst von deiner Überzeugung her. Oder auch, dass wir das einfach beachten, gerade wenn wir mit Menschen aus diesem Kulturkreis zu tun haben, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Das ist so eine goldene Regel, die müssen wir einhalten, die ist vielleicht jetzt nicht für uns Deutsche so einsichtig, aber die Erfahrung zeigt es, ihr Lieben. Da sollten wir uns dran halten. Eben der Aufbau und die Pflege einer Beziehung erfordert einfach viel Zeit, Fantasie, Liebe und Geduld. Das musst du aufbringen, wenn du ins Asylantenheim gehst, sonst bleib lieber zu Hause. Da kannst du nicht mit der Uhr kommen und sagen, ja, eine Viertelstunde, da muss ich wieder gehen, sondern ja, ein Besuch, da muss mindestens eine Stunde oder auch zwei dran sein, Tee trinken, essen, austauschen, über dies und jenes reden, eben Freundschaft pflegen. Jetzt kommt das Evangelium, ja. Ein bisschen Vorarbeit, ein bisschen hineinfühlen in das Ganze. Wie können wir das tun? Sicher, ich kann den anderen nicht überzeugen, auch nicht durch Argumentation. Schaut doch, Jesus ist uns hier oder mir immer wieder ein Vorbild. Wie ist er mit Randgruppen umgegangen, mit Andersdenkenden? Ich darf sehr viel von seiner Weise lernen. Du wirst auch einen Muslim nicht durch logisches Argumentieren überzeugen, auch wenn sie noch so hieb- und stichhaltig sind. Schaut, was ist uns aufgetragen? Ihr werdet meine Zeugen sein, nicht Verteidiger des Evangeliums. Ihr werdet meine Zeugen sein. Praktische, persönliche Glaubenserfahrungen, das bewegt das Herz des anderen. Von unserer Seite her ist hier Transparenz gesucht. Es braucht Weisheit, wie und was ich sage, dass ich das Evangelium jetzt auch nicht so plump einfach weitergebe unbedingt, sondern auch ein bisschen von seinem Hintergrund her ihn abhole und verstehe. Eben schaut, unser Zeuge sein ist aber letztlich eine Anfrage an mich selber. Lebe ich ein glaubhaftes, authentisches Christsein? Und auch ein Muslim wird das abspüren. Wird dir merken, wenn dein Wort und dein Tat, das, was du sagst und was du tust, wie du dich benimmst, in Übereinstimmung ist. Das ist ein großes Zeugnis und ich denke, eben ein Weg, ein Puzzlestein, wenn da jemand auch zum Glauben oder schon zum Glauben gekommen ist. Eben, wir sind ein offener Brief, wir werden gelesen, unser Leben ist in dem Sinne ja auch da exponiert. Eben auf das Ziel hin in Etappen, ihn als Freund gewinnen. Und das braucht alles Zeit. Ich muss Zeit haben, muss Zeit investieren, das kann ich nicht forcieren, dass ich auch meinen Glauben eben transparent vorlebe, dass er angesteckt wird davon und dass ich ihm das Evangelium klar präsentieren kann. Ich möchte ihn ermutigen, das Wort Gottes selber zu lesen in seiner Sprache. Und die haben wir ja, die vielen Schriften, die vielen Bibeln in den entsprechenden Sprachen ist kein Problem. Und ich lese wirklich mit den Einzelnen dann Kapitel um Kapitel. Dass sie einfach merken, nicht unbedingt ins Detail gehen. Sicher, wenn sie Fragen haben, beantworte ich sie. Aber dass sie einfach jetzt zum Beispiel das Leben Jesu vor sich haben. Wer ist Jesus? Und warum brauchen wir Jesus dahin zu führen? Kinder sollte wissen, warum er einen Erlöser braucht und dass wir sogenannte Geburtshelfer sein können, dass wir eben ihm zum Glauben helfen können. Schaut, es geht nicht um einen Religionswechsel. Bitte benutze das Wort nie zu einem Muslim oder Buddhismus oder was immer. Es geht nicht um einen Religionswechsel, sondern eine Beziehung. Eine Beziehung zum lebendigen Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und auch Gläubige wollen wir in der Nachfolge helfen, anleiten, ihnen praktische Gemeinschaft bieten, auch sie zum Zeugendienst ermutigen. Und eben es geschieht oder es soll geschehen in Liebe und Wahrheit, in Liebe und Erkenntnis, in Liebe und Weisheit. Und schaut, das braucht auch für dich selber, für mich selber immer wieder diese Vorbereitung. Moment. durchs Wort Gottes, durchs Gebet, durch die Gemeinschaft mit den anderen, dass wir diesen Menschen auch in der Art und Weise begegnen. Ich weiß, man kann sehr viel Entmutigung auch in dieser Arbeit, in diesem Dienst erleben. Aber dass wir uns immer wieder neu getragen wissen, auch hier diese Menschen mit den Augen Jesu zu sehen, dass wir auch da einstehen als Einzelne, als Gemeinschaft. Ja, wer den Fremdling mit den Augen Jesu sieht, wird ihm das Beste nicht vorenthalten. Eben die Welt, wir haben es schon gehört, ist zu uns gekommen. Wir brauchen keine großen Reisen zu unternehmen. Die Nationen, die Völker sind vor unserer Haustüre und gerade aus solchen Ländern, wo sie so genannt verschlossen sind, wo man das Evangelium nicht frei verkündigen darf oder nur mit Hindernissen. Sie sind hier, dass wir sie mit dem Wort Gottes erreichen können. Und noch nie hatten wir eine solche Fülle von Literatur und Medien und bis hin zu Satellitenprogramme, wo uns da auch zur Seite stehen, wenn wir die Sprache nicht können, eine Bibel in der entsprechenden Sprache, eine Schrift oder eben auch der Hinweis auf Radio, auf Fernsehsendungen. Eben die Ernte ist groß, wenige der Arbeiter, und ich freue mich wirklich, dass so viele da sind. Und dass du auch dir diese Verantwortung mitträgst für die Menschen, die eben zu uns gekommen sind, aus was für einem Grund auch immer, und dass wir auch da Mut machen, Schritte wagen, erwartet vielleicht darauf, dass Menschen, dass Zeugen Jesu kommen. Schaut, die Zeugen Jehovas sind in jedem Zimmer schon gewesen, hinterlassen ihre Spuren. Wöchentlich gehen sie regelmäßig durch. Das kann ich bezeugen von vielen Heimen. Wo sind die Zeugen Jesu, die auch diese Menschen erreichen? Einfach ein paar Hinweise, wie können wir diese Menschen erreichen, wo sind sie außer dem Asylheim noch, eben diese ganz natürlichen Begegnungen im Alltag. Ich kann es auch E-Mail-mäßig zuschicken, so eine Ideenbörse, kann jetzt nicht auf Details eingehen, eben Büchertische, Verteilaktionen, spezielle Veranstaltungen, Café International, was immer, Teestube, Gemeindefeste, diese Besuche in Wohnheimen dann, es sind eine ganze Fülle von Möglichkeiten, die uns der Herr auch da gibt, vor der eigenen Haustüre Menschen zu erreichen. Auch Schulungsangebote, dass wir in Gemeinden kommen oder auf Kongresse oder Veranstaltungen hinweisen, wo wir gerade Handwerkszeug bekommen. Gerade das, was ich so im Schnelldurchgang euch ein bisschen so an den Kopf geknallt habe, so detailliert noch zu geben, oder wie gehen wir mit einem Muslim um, wie kann ich dem Muslim eben das Evangelium präsentieren, so dass er es versteht, dass ich ihn da erreichen kann. Auch diakonische Dienste, zum Beispiel gehe ich in ein Asylantenheim, da mache ich Deutschunterricht. Das ist so ein Türöffner in ein Heim hinein und das wird gerne angenommen. Eben Mut machen, wir haben Schritte zu tun. Eben die Menschen, die bei uns sind, mit neuen Augen sehen, den Hintergrund verstehen, aber das Erste ist das Wichtigste, ein Mensch von Gott geliebt. Und das gibt mir neue Motivation, neu den Drang, neu die Möglichkeit, auch dort den Dienst zu tun, wo die Welt vor unserer Haustüre ist. Ja, ich höre mal auf.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte es gleich dazu sagen, nach dem Seminar kann man mit den einzelnen Mitarbeitern noch sprechen, ins Gespräch kommen, auch an den Ständen jeweils. Wir singen jetzt von dem Lied von Gott geliebt. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, Nummer 42, den ersten Vers. Nummer 42, Vers 1.
Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein, ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein.
Man kann auch mal aufstehen, wenn man will.
Dass du mir deinen Weg zeigst, bleib mit deinen Augen und ich erkenne, was dir wichtig ist. Gebrauche mich in dieser Welt. Mein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein, ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein.
Ja, herzlichen Dank. Man darf sich wieder setzen. Ich darf jetzt herzlich am Mikrofon begrüßen Annette Erler. Mission geht jeden etwas an, so unser Thema. Annette, kannst du uns kurz etwas zu deinem bisherigen Lebensweg sagen? Bitte schön.
Also ich gehöre zu den Menschen, deren Heimatland es nicht mehr gibt. Ich stamme aus der ehemaligen DDR, bin dementsprechend in einem ordentlich kommunistischen Haushalt aufgewachsen. Weihnachten war für mich nur das Geschenk, das Fest der Geschenke und Gott, ein guter Opa, total taub. Ich bin dann von einer Freundin mit in den Konfirmandenunterricht geschleppt worden und habe dort eine Entscheidung getroffen, die mein ganzes Leben verändert hat. Ich habe mich mit 14 bekehrt und finde noch heute, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war. Und habe dann das Bedürfnis gehabt, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, damit sie ihn auch kennenlernen und in ihr Leben einladen. Und habe in der Jugendarbeit bei mir zu Hause sehr viel mitgearbeitet. Bin dann aber trotzdem nicht die kirchliche Laufbahn gegangen, sondern habe Architektur studiert und in Dresden gearbeitet und ehrenamtlich weitergemacht.
Ja, ganz herzlich willkommen in Deutschland. Ich wollte jetzt nicht sagen im Ausland. Ja. Du warst schon Missionarin im Ausland. Wo warst du und welche Aufgabe hattest du dort?
Ich habe in Südafrika in einem Township in Pretoria für ein Jahr gelebt und gearbeitet und hatte da so einen zweigeteilten Aufgabenbereich. Zum einen habe ich baulich dort mit den Jugendlichen zusammengearbeitet. Wir haben eine Bühne gebaut und einen Spielplatz gebaut. Und zum anderen habe ich mit den richtig afrikanischen Mamas zusammen ein Kindergottesdienstkonzept und ein Ferienprogramm für die Kinder auf die Beine gestellt. Und für mich war das eine Zeit, wo ich so die Abhängigkeit von Gott ganz nah gespürt habe. Weil man hat dort einfach nichts so vorbereitet wie bei uns. Und ich bin losgelaufen und habe gesagt, Herr, du wirst das schon richten, und habe erlebt, dass Gott wirklich versorgt.
Das ist schön, wenn du weiterhin die Abhängigkeit erlebst, auch jetzt in der Zukunft. Die Frage ist jetzt, wie sieht deine heutige Zukunft aus? Du warst im Ausland, wenn ich das richtig verstanden habe, gehst du nicht mehr ins Ausland. Wie hast du erkannt, was Gott in deinem Leben vorhat?
Also ich bin nach Südafrika wieder nach Deutschland zurückgekommen und habe gefragt, Herr, wo geht's hin? Bleibe ich ehrenamtlich, gehe ich hauptamtlich in deinen Dienst? Und mir war aber klar, dass ich nach Deutschland gehöre, weil Südafrika hat so 19,3% wirklich bekennende Christen, Deutschland so 2,9%. Von da war Deutschland für mich das Missionsgebiet. Und habe 2,5 Jahre lang mit Gott darüber geredet, wo es hingehen soll. Und war dann auf einer Konferenz gewesen und habe gefragt, Herr, jetzt sag mir doch endlich, wohin. Und Gott hat mir einen Menschen über den Weg geschickt, der gesagt hat, dein Herz muss dran hängen. Und da war für mich klar, mein Herz hängt dran, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich gehe in hauptamtlichen Dienst und werde jetzt nach Rostock gehen Mitte des Jahres und mit einer Gemeinde vor Ort, die also schon Gemeindeaufbau in Rostock betreibt, zusammenarbeiten und möchte an Kinder- und Jugendarbeit tun, an Schulen gehen, an die Universität gehen, Kindergärten besuchen und dort von Jesus erzählen, wer er für das Leben von ihnen sein kann.
Dann wünschen wir dir bei den Heiden in Deutschland von dem Psalm heute viel Mut und Freude, diesen Dienst anzugehen. Aber vielleicht möchtest du uns noch etwas sagen, auf den Weg geben, was uns helfen kann, was zu erkennen, was Gott von uns vorhat.
Das Was mir ganz wichtig geworden ist, ist, dass es ganz wichtig ist, dass du hundertprozentig du bist. Versuch nicht irgendeinen anderen Christen zu kopieren, es zu machen wie der, sondern sei 100% du. Und wenn du denkst, das ist ein Weg, der ist gut, der ist im Sinne von Gott, dann sag das Gott, sag ihm, er soll einen Stein in den Weg legen, wenn er's falsch ist, und dann geh einfach los.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen dir Gottes Segen auch für deinen weiteren Weg. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir nach Thailand. Das ist schön. Ich begrüße Johannes Jansen ganz herzlich in unserer Mitte. Er ist heute Nachmittag hier. Und als wir miteinander gesprochen haben, dann habe ich so gedacht, am Anfang dachte ich immer Thailand und Asylantenheime. Thailand ist kein Asylantenheim, sondern das sind ganz normale Thailänder, die dort leben. Wie kriege ich jetzt die Kurve zu dieser ganzen Sache hier, zu diesem Seminar? Und als wir uns unterhalten haben, dann dachte ich, es ist eigentlich schon etwas Herrliches, wenn man einen Menschen hat, der in Thailand, wenn ich es richtig weiß, geboren ist, jetzt Missionar dort ist, aber auch schon mal mit Asylanten zu tun hatte. Du wirst uns jetzt etwas aus deiner Arbeit berichten und wie das war. Dankeschön.
Ja, wie fühlt man sich als Fremder? Ich denke, wenn man Deutscher ist, einen deutschen Pass hat, aber in Asien aufgewachsen ist, dann fühlt man sich, wenn man nach Deutschland kommt, doch manchmal als Fremder. Deswegen kann ich mich dann sehr gut identifizieren mit den Fremden. Gott hat mich gesegnet. Ich bin ein Abenteurer. Gott hat mich gesegnet. Das ist meine Familie. Wir sind die Familie von A bis J. Meine Frau heißt Astrid, ich heiße Johannes. Wir haben alphabetisch dazwischen aufgebaut. Eine andere Familienplanung, aber es ist ein Highlife. Ich bin ein Abenteurer. Gott hat mich in die Abenteuerszene reingesetzt. Und nicht nur in der Familie ist ein Abenteuer, sondern auch dann in unserem Einsatzland. Wir sind in mehreren Bereichen tätig. Ich bin wegen der Familie dann auch an der christlichen deutschen Schule dort im Vorstand. Wir leisten da den größten Beitrag zu der Schülerzahl. Entschuldigung. Und dann haben wir aber dann in zwei anderen Bereichen dann unsere Arbeit, erstmal im medizinischen Bereich. Zurzeit bin ich Berater des Gesundheitsministeriums in Thailand und dann auch in einem Projekt tätig mit Rollstühlen, wo wir Rollstühlen an Bedürftige verteilen, die das sich nicht leisten können in Thailand. Und das läuft alles unter der Schirmherrschaft des Königs oder der Königsfamilie in Thailand. Das ist eine Tür, die Gott selber aufgetan hat, wofür ich da nichts konnte. Da war einfach ein Bedarf da. Und als Missionar ist man flexibel. Und mit ein bisschen technisches Know-how habe ich das gelernt, Rollstühle dann ein bisschen kennenzulernen, alle verschiedenen Modelle, und bin im technischen Bereich dann leitend da. Das ist jetzt ein Bild, wo dann zum Geburtstag des Königs dann eine Übertragung ist über Fernsehen von allen Beamten, alle höheren Beamten von den Ministerien, weil er ist schon ein bisschen älter. Und dass wir dann dazwischen stehen können und den Gruß auch dann mitvermitteln können, ist eine große Ehre. Und auch da sind wir mit vielen zusammen. Wir haben ein internationales Team. Wir haben 14 verschiedene Nationalitäten, woraus wir Freiwillige haben. Und für mich ist das ein Stück weit dann auch dann Reich Gottes. Ich bin aber gelernter Bauer oder studierter Bauer, Agraringenieur, und habe tropische Landwirtschaft in Kassel bei Witzenhausen, kein Witz, studiert. Und habe dann dieses Studium dann benutzt, um dann letztendlich dann unerreichte Gebiete zu erreichen. Das ist jetzt Bio-Kaffeeanbau, was ich dann mache, wo ich einheimischen Christen, die selber Missionare werden wollen, eine Grundlage, eine Möglichkeit gebe, dass sie dann Unterhalt haben können, dass sie dann ihre Vision umsetzen können. Das hier beim Training. Und dann im Hintergrund sieht man dann die ganzen Kaffeesäcke und dann bei einem Training. Dann zum Schluss ist einfach dann auch dann die ganzen Katastrophen, die dann da sind, da sind wir als Christen immer wieder gefordert, dann mitzuhelfen, mitzumachen. Und das ist dann auch ein weiterer Aufgabengebiet. Aber das soweit zu unserem Einsatz, weshalb ich eigentlich hier bin, die Brücke. Ist einfach, weil ich sagen möchte, es lohnt sich in der Jugendzeit, seine Zeit dafür einzusetzen, global zu denken nach Gottes Augen. Und ich denke, das geht nicht nur einfach dann, indem dass man das alles im Kopf weiß, sondern dass es einfach auch in Tat ausgedrückt wird. Und da möchte ich einfach ein Beispiel einfach hier mitbringen. Das soll mein Zeugnis sein. Ich war im Studium als Student in einer baptistischen Gemeinde. Und dann habe ich gehört, dass da ein paar Brandanschläge auf das Asylantenheim waren. Und da habe ich gesagt, da muss ich hin. Und das war der Anstoß, wo ich dann da reingegangen bin und gesagt habe, die muss ich kennenlernen, dem muss ich helfen. Da möchte ich einfach dann auch dabei sein, dass es ein bisschen Abschreckung ist. Und da habe ich einen Nepalesen kennengelernt und ihn dann lieb gewonnen. Und zwar einfach dadurch, dass er asiatische Küche kochen konnte. Was euch vielleicht ein bisschen abschreckend war, war für mich einfach etwas Tolles. Und das hat eine Freundschaft aufgebaut und über diese Freundschaft ist er zum Glauben gekommen. Und er hat jetzt hier ein Restaurant in Kassel-Wilhelmshöhe mit Frau und zwei Kinder, die haben wir dann wieder besucht jetzt vor kurzem. Und das ist was einfach Schönes. Ich stelle mir den Himmel so vor, viele Nationen und einen bunt gedeckten Tisch mit allen Möglichen, von der Schweinshaxe zu Spätzle und dann auch die ganzen asiatischen Gerichte. Was wir jetzt schon mit Anteil haben können, ist, dass wir himmlisch denken können, himmlisch kosten können in unserer Zeit. Und diese Beziehung ist ja was Bereicherndes. Wenn ihr wissen wollt, wie der Himmel aussieht, dann geht zu so vielen Nationen hin, damit ihr letztendlich einfach kennt, wie das dann werden wird. Das ist etwas, was für mich auch dann prägend war, diese Einstellung auch in unserem Dienst. Deswegen ist unser Dienst auch sehr vielfältig. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Johannes. Also das ist schon jetzt bald eine Zusammenfassung. Himmlisch denken, in Asylantenheime gehen. Ja, da kann man den Himmel noch besser kennenlernen. Schon hier auf der Erde, ich finde das schon gut. Vielen Dank für diesen Hinweis. Und wir wollen das auch immer wieder mitnehmen, diese Zeugnisse, die wir gehört haben, dass wir auch für Annette Erler und für Johannes Janssen und ihren Dienst auch beten. Ich darf jetzt bitten, dass noch drei Brüder zu mir nach vorne kommen, Herr Walter. Und dann möchte ich auch den Günther bitten und den Martin. Wir haben jetzt den Günther hier noch gar nicht vorgestellt, aber er wird uns jetzt kurz etwas sagen. Und ich habe da mal so die Frage, du kommst von Franken und da gibt's auch Ausländer, also dort gibt's auch Asylantenheime oder Asylheime. Ja. Manchmal braucht man, um eine Arbeit zu tun, so eine gewissermaßen eine Initialzündung. Es muss uns irgendwo unter die Haut gehen. Warum oder wie kam es, dass du in Asylantenheime gingst? Was war für dich so ein Schlüsselerlebnis?
Ich komme aus dem Dorf an der ehemaligen Zonengrenze und bin dann nach Nürnberg gekommen, habe dort eine Ausbildung gemacht, viele Türken kennengelernt und diese Menschen lieben und schätzen gelernt, türkisch gelernt und so bin ich dazu gekommen, also einfach durch den Kontakt, den jeder von euch vielleicht auch hat in der Schule und so weiter. Und bin dann weggegangen, war 7 Jahre im Mittleren Osten, bin dann zurückgekehrt in mein Dorf und habe dann Asylanten an der ehemaligen Grenze besucht, weil diese Heime waren besonders geeignet. Da waren vorher die Volkspolizisten und da sind dann Asylanten reingekommen. Und als sie dann gesehen haben, dass einer kommt, weil die haben sich völlig abgeschoben gefühlt in diesen Heimen, weit weg von jedem Ort, habe ich dann gemerkt, wie die Leute sich freuen und das war der Anfang im Asylantenheim.
Ja, herzlichen Dank. Und die Frage ist, wie baut man so einen Kontakt auf in ein Asylheim? Was gibt es da zu beachten? Muss man da irgendwelche Genehmigungen holen? Muss man da irgendjemand fragen? Oder geht man da einfach hin und sagt, jetzt bin ich auch mal da und hat eine Koffer voll Bibeln rund um die Welt? Oder was? Wie macht man das?
Ja, man kann mit den Verantwortlichen sprechen und man merkt dann ziemlich schnell, wie die so zu einem stehen. Also wenn die sagen, das ist kein Problem, ich kann gerne kommen, dann ist es kein Problem. Man meldet sich an bei dem im Büro und geht dann zu demjenigen, den man besuchen kann. Wenn das problematisch ist, ist es dann besser, man geht halt zu Zeiten, wo die nicht da sind im Büro. Also man geht dann am Wochenende oder abends, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Aber normalerweise sind die einem freundlich gesinnt. Und ja, wichtig ist einfach die Punkte, wo wir gehört haben, und einfach einen Kontakt aufbauen und Liebe zeigen. Und die Leute haben ja viel Zeit. Und die Leute immer wieder ermutigen zu sagen, nutz die Zeit für Sinnvolles. Schau nicht 20 Stunden Fernsehen am Tag, was die meisten ja machen, sondern nutz die Zeit. Ich habe hier was zu lesen in deiner Sprache, lies das doch mal und dann kann man mit denen drüber reden. Und die meisten sind auch bereit dazu, wenn sie was bekommen in ihrer Sprache.
Wenn man jetzt hört, das sind also Asylanten, die kommen aus meinetwegen 20, 30 Nationen. Jetzt komme ich da hin und mit meinem Fränkischen und sage, grüß Gott, ich bin also der Günther und ich habe da was für euch. Und jetzt kommt der aus Indien oder der kommt aus dem ehemaligen Kosovo-Gebiet oder anderen Ländern. Muss man da nicht ein bisschen noch mehr beachten? Oder mit der Sprache, Martin hat es vorher so einfach gesagt, da brauchen wir keine Sprache kennen, einfach die Liebe, reicht das wirklich? Oder gibt es da irgendwelche Hilfestellungen? Ich könnte mir vorstellen, dass mancher sagt, ich würde das ja auch gerne tun. Aber wenn ich jetzt reinkomme, ich stelle mir vor, 20 verschiedene Nationen, 20 verschiedene Gerüche, da verbiegt es mir schon die Nase, wenn ich da reingehe, da kriege ich ja schon innere Spannung. Wie gehe ich damit um? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Was wäre für dich da so die Wegweisung?
Also erstmal habe ich ein Blatt hier, praktische Tipps für den Besuch bei Asylantenheimen. Da sind so 20 Punkte erwähnt, was man alles beachten könnte. Das ist sehr hilfreich. Und dann sollte man einfach dieses Netzwerk auch schon, das es schon gibt, aufbauen. Beispiel, ich gehe nach Sonneberg, das ist kurz hinter der ehemaligen Grenze nach Thüringen, und nehme 4 persisch sprechende Leute mit nach Nürnberg zur persischen Gemeinde. Und das ist eigentlich so mein Anliegen auch, so zu zeigen, es gibt schon viele ausländische Gemeinden, es gibt schon viele, die zum Beispiel nach Stuttgart zur arabischen Gottesdienst kommen können, ja. Wenn man die im Asylantenheim, das vielleicht 100 Kilometer weg ist, anspricht und sagt, pass mal auf, ich nehme dich mit und fahre mit dahin. Und ich habe diese Leute einmal abgeholt, die haben Kontakt gemacht mit persischen Gläubigen und die kümmern sich jetzt um die. Also ein Stück weit sehen, es gibt auch ein Netzwerk. Es ist wichtig, dass wir sehen, was läuft. Und wo gibt es auch andere, die diese Arbeit machen? Das ist wichtig.
Ja, Martin, noch eine Frage. Man bereitet sich auf so eine Sache vor, auf so ein Hingehen, Hinfahren in Asylantenheim. Geht ihr da immer alleine oder habt ihr da auch Leute, die euch begleiten?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir reagieren meistens auf Einladungen, dass irgendwelche Leute aus Gemeinden sagen, Mensch, könnt ihr mal mit eurem Bus kommen, bei uns gibt es Asylheime oder bei uns könnt ihr mal einen Büchertisch in der Fußgängerzone machen. Schön ist, wenn vor Ort Geschwister da sind, weil wenn ich jemanden im Asylheim treffe und der fragt mich, kannst du mich nochmal besuchen, sage ich, ich wohne etwa 650 Kilometer von dir weg, wird nicht so oft sein. Aber hier der Freund oder die Dame hier, die wohnen hier 20 Kilometer, 10 Kilometer um deine Umgebung rum. Vielleicht könnt ihr euch mal treffen oder mal einen Ausflug machen oder vielleicht hast du mal Fragen wegen Behördenkram oder so. Vielleicht kann sie dir ein bisschen da helfen. Deshalb versuchen wir, wo es möglich ist, mit Leuten vor Ort wegen der Nacharbeit zusammenzuarbeiten. Manchmal geht es dann wirklich nicht, weil keiner da ist, weil wir irgendwo JWD sind. Okay, dann vertrauen wir einfach, dass Jesus die Menschen irgendwie führt und sie weiterführt auf dem Weg hin zu ihm.
Walter, noch ein abschließendes Wort. Wie erlebt ihr so die Offenheit der Menschen, also gerade dieser Asylanten, die in den Heimen sind, dem Evangelium gegenüber?
Es ist schon angeklungen, gut unterschiedlich, wie bei Deutschen auch. Aber ich denke, wir haben ein Vorrecht, einen Vorteil, wenn eben Menschen, die entwurzelt sind, heimatlos sind, soziale Bindungen nicht mehr groß da sind, weit weg von der Familie, von ihrem eigensten. Ich denke, da sind viele Leute offener, freier dem Evangelium gegenüber. Und diese Chance sollten wir unbedingt wahrnehmen. Es gerade die Kalenderzeit hat es wieder gezeigt. Wie viele warten schon auf den Kalender, auf den Abreißkalender oder sonstige Möglichkeiten, die diese Jahreszeit auch bieten, auch gerade in Asylantenheime zu kommen, dass man die ganze Bandbreite mit 30 Sprachen da hineingehen darf und kann, um ihnen auf diese Art und Weise das Wort Gottes. Und immer wieder kann auch so ein Kalenderblatt oder wenn es nur ein Zettel ist oder ein Spruch, ja, wirken und hineinsickern und als Puzzlestein dienen, dass jemand zum Glauben kommt.
Und ganz wesentlich wird sein, wenn man in solchen einen Dienst eintritt, dass man Leute hat, die mit einem und für einen auch beten, wenn man da hinein sich begibt. Wir müssen einfach jetzt abschließen. Ich bitte Walter noch zu beten. Wer noch Informationen haben möchte, auf der linken Seite hier, von euch aus gesehen rechts, ist ein Informationstisch. Da kann man Informationen bekommen, wo es solche Kreise gibt, AFA-Gruppen gibt, AMI-Gruppen gibt, die einfach sich um Ausländer kümmern, dass man Informationen hat, dass man mit den Leuten spricht, sich Kontakte aufbaut und auch in den Missionswerken kann nachgefragt werden, wie kann ich das tun, wer kann mir dabei helfen, dass Menschen, Ausländer das Evangelium bekommen, in die Hand bekommen. Wir beten jetzt, Walter wird es tun. Herzlichen Dank fürs Mitarbeiten. Und dann singen wir abschließend noch das Lied Nummer 8, den zweiten Vers, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Es wird während diesem Liedvers ein Opfer eingesammelt. Und herzlichen Dank für alles, was ihr anvertraut, dass Mission geschehen kann. Dieses Opfer geht den Missionaren zugute, die nachher hier auch erwähnt werden, die in diesem Jahr in die Mission gehen. Und von daher greift einfach ordentlich in die Tasche hinein und holt raus, was ihr übrig habt. Und dann ist das gut so. Herzlichen Dank. Und um 15.30 Uhr ist dann die Abschlussveranstaltung.
Darf ich noch ein Anliegen von Wimal weitergeben? Er sucht einen Mitarbeiter in Frankfurt, der in Deutsch dieser tamilischen Gruppe, diesen jungen Leuten, ja, so wöchentlich ein Bibelstudium machen könnte. Wer da bereit wäre oder jemand wüsste, der darf sich gerne an mich oder an Wimal auch direkt wenden. Lasst uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir haben gesehen, wie die Ernte groß ist, wie du uns Menschen aus allen möglichen Nationen und religiösen Hintergründen ja vor die Haustüre gestellt hast. Herr, wir wollen diese Chance doch auch wahrnehmen. Wir wollen auch dich bitten als den Herrn der Ernte, dass du Arbeiter in dieses Erntefeld sendest, dass auch jedes, das heute Mittag jetzt zugehört hat, auch diesen Ruf vernehmen durfte und dass du weiter wirkst und handelst. Herr Jesus, wir brauchen alle das Gebet für den geistlichen Dienst, in dem wir stehen. Du weißt um Anfechtungen, um Enttäuschungen, um damit fertig zu werden. Aber wir wissen auch, dass deine Güte und Gnade auch schon so manchen herausgerettet hat, der wirklich in dir den Lebensanker gefunden hat, das Heil und die Erlösung. Herr Jesus, danke, dass du auch den Neubekehrten nachgehst, dass du sie begleitest, auch auf einem oft nicht einfachen Weg, auch wenn sie hier in der Freiheit mehr sind. Und wir beten, Herr Jesus, dass du auch dort an ihnen handelst und wirkst und wollen uns einfach auch dir für den Rest des Tages, auch dieser Konferenz anbefehlen, du der Herr, der vor uns geht. Amen. Ja, auf Wiedersehen, in Hand befohlen.
Wir singen von dem Lied Nummer 4, den zweiten Vers, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Vers 2, wir beginnen mit dem Refrain. Yeah.
das soll mein Leben sein.
Auch nach der Abschlussveranstaltung sind die Stände noch offen. Auch Sie können noch besucht werden. Wir wünschen euch viel Freude und Ermutigung auch, Dinge zu tun, die ihr vielleicht bisher noch nicht so gesehen habt. Asylanten, Ausländer mit der Liebe Gottes zu sehen. In diesem Sinn wünschen wir euch noch einen gesegneten Tag und viel Freude im Dienst für Jesus.